NDR Info. Themen des Tages.
Nach Sturmtief Elli kommt jetzt Tief Gunda und das heißt für morgen vor allem eines: Glatteis in ganz Deutschland. Während bei der Deutschen Bahn also langsam wieder der Fernverkehr an Fahrt aufnimmt, ist morgen dennoch mit Einschränkungen zu rechnen. Das schauen wir uns im Detail jetzt an in den Themen des Tages hier auf NDR Info. Am Mikrofon an diesem Sonntagabend ist Anna-Lu Beckmann. Hallo. Knackige Minusgrade, die gibt es derzeit überall in Norddeutschland. Der Bahnverkehr läuft noch nicht ganz reibungslos und morgen sorgt Glatteis in Nordrhein-Westfalen und auch in weiten Teilen Niedersachsens für Schulausfälle. Astrid Korall mit einem Überblick aus dem Norden.
Mit einem der ersten Züge ist Bahnchefin Evelyn Paller nach eigenen Angaben am Sonntagmorgen von Berlin nach Hannover gereist. Zum Knotenpunkt der Bahn, an dem in den vergangenen Tagen zeitweise nichts mehr ging. Seit Sonntag aber rollen Züge wieder.
Die großen Hauptachsen sind alle freigeräumt und befahrbar. Wir fahren im Fernverkehr in etwa 2/3 des Angebots ab heute wieder stabil.
Dazu zählten laut Bahn die Verbindungen von Hamburg bzw. Hannover Richtung NRW, Frankfurt und Süddeutschland sowie nach Berlin. Auch können Bahnreisende mittlerweile wieder nach Dänemark und in die Niederlande fahren, wenn auch nicht in gewohnter Regelmäßigkeit. Und wer an die Küste möchte, muss sich auf jeden Fall noch gedulden. Züge von Hannover und Hamburg nach Westerland, Norddeich-Emden und Rostock-Binz sollen erst am Montag wieder fahren. Einschränkungen gibt es außerdem noch auf den Schnellfahrstrecken. So drosselte die Bahn zum Beispiel zwischen Hannover und Frankfurt sowie Wolfsburg und Berlin vorsorglich die Geschwindigkeit der Züge. Reisende kommen dadurch zu spät und verpassen möglicherweise die Anschlüsse. Auf Verspätungen und Zugausfälle mussten sich auch diejenigen einstellen, die mit Regionalbahnen der Betreiber Eriks, Enno und Metronom unterwegs waren. Bahnchefin Paller spricht von einer dynamischen Lage in den vergangenen Tagen. Weitreichende Schneeverwehungen hätten das Unternehmen vor große Herausforderungen gestellt. Beim Besuch in Hannover versuchte Paller, die Bahn gegen Kritik zu verteidigen.
Am Ende muss man natürlich sagen, ist jede Wetterlage auch anders und individuell. Wir sind immer bestmöglich auf diese Wetterlagen vorbereitet. Es gibt aber immer Unbekannte. Das heißt, es ist immer schwer zu prognostizieren, in welcher Intensität wir auch an welchen Streckenabschnitten, in welchen Bahnhöfen dann tatsächlich vom Wetter betroffen sind.
Die Verantwortlichen der Bahn haben eine Aufarbeitung angekündigt, sobald sich die Lage beruhigt hat, was wohl frühestens am Dienstag der Fall sein wird. Denn auch am Montag können Schnee, Kälte und Eis die Pläne mancher Reisenden durchkreuzen, kann es zu Einschränkungen kommen. Das gilt auch für einige Schulen. Weil Glatteis vorhergesagt ist, fällt der Präsenzunterricht in mehreren Landkreisen und Städten in Niedersachsen und Bremen aus. Ausführliche Informationen, wo genau, gibt es bei ndr.de. In Hamburg gehen Kinder und Jugendliche dagegen wieder regulär zur Schule, wie die Behörde bestätigte. Während das Winterwetter also Stunden- und Fahrpläne durcheinanderwirbelt, hat es auch positive Seiten. Wintersportler genossen die Skipisten und Langlaufloipen, etwa im Harz.
Es ist hervorragend, der Schnee ist super, das Wetter ist toll. Es macht ganz viel Spaß.
Die Pisten sind sensationell gut. Also großartig, im Harz, da kann man super Ski fahren. Also echt ganz toll.
Ja, ist cool, es macht Spaß. Also auch die Kurven fahren und dann auch mal ein bisschen schneller fahren. Und vor allen Dingen auch vielleicht mal neben der Piste fahren, sodass man dann auch über Hügel fährt und so. Also es macht richtig Spaß.
Auch in Schleswig-Holstein und Hamburg rodelten sie Hügel hinunter oder sie gingen spazieren, auch wenn es mancherorts grau und neblig war, wie an den Landungsbrücken.
Ja, wir haben gerade gesagt, ein bisschen mystisch.
Spannend, zugefroren, ist schön mal zu sehen.
Ich habe schon gesagt, wir müssen unbedingt ein Foto machen von dem Nebel.
Puh. Lange allerdings wird das Winterwetter mit Nebel, Sonnenschein und verschneiten Landschaften, aber auch mit Eis und Glätte nicht mehr anhalten. Mitte der Woche soll es tagsüber wieder deutlich milder werden.
Und über die Wetteraussichten spreche ich jetzt mit Stefan Laps aus unserer ARD-Wetterredaktion in Frankfurt am Main. Fangen wir mal ganz von vorne an. Was genau passiert denn nun in den Abendstunden und was bringt die Nacht?
Ja, Anna-Lu Beckmann, heute Abend, da kriegen wir langsam aber sicher dichte Wolken, die von den Niederlanden zu uns hereinziehen. Die sind jetzt momentan im Westen Niedersachsens schon angekommen, breiten sich dann heute im Laufe des Abends noch langsam aber sicher weiter ostwärts aus. Was wir jetzt aktuell auch schon merken, es ist wieder richtig kalt geworden. Wir messen aktuell schon minus 17 Grad in Helmstedt, also das ist wirklich ordentlich, sind aber auch schon so ziemlich die Tiefstwerte des Abends bzw. der Nacht, weil spätestens dann, wenn die dichten Wolken aufziehen, dann gehen die Temperaturen auch nicht mehr so runter. Das merken wir gerade zum Beispiel im Emsland. -3 bis -5 Grad sind dort in Anführungszeichen nur noch. Und das Problem ist eben, mit diesen dichten Wolken setzt etwa ab Mitternacht kommend mit einer Warmfront Schnee und Regen ein. Diese Warmfront hat in der Höhe sehr milde Luft im Gepäck und das sorgt dafür, dass nach dem Schnee Regen auf den gefrorenen Böden und gefrorenen Oberflächen trifft und das führt dann eben zu gefährlichem Glatteis. Das geht zuerst los im westlichen Niedersachsen, also sprich Richtung Ems, Richtung Weser, wird sich dann am Morgen im Berufsverkehr auch weiter ostwärts ausdehnen. Dann sind Schleswig-Holstein, Hamburg und auch das Weser- und Leinebergland betroffen. Anfangs Schnee, das geht dann aber im Laufe der Morgen- und Vormittagsstunden langsam aber sicher in gefrierenden Regen über und breitet sich dann morgen Nachmittag allmählich erst mal nach Mecklenburg aus.
Also Glättegefahr morgen beginnend dann in Niedersachsen bzw. im Westen Deutschlands. Wir haben jetzt aber auch schon eine Unwetterwarnung für Niedersachsen und Bremen. Was genau ist dort dann konkret mit gemeint? Worauf müssen sich die Menschen einstellen?
Genau, diese Unwetterwarnung, die ist sehr konkret. Der Deutsche Wetterdienst geht von sehr, sehr heftigen Gefahren sogar für Leib und Leben aus. Es heißt plötzlich gefrierender Regen, da kann wirklich der Aufenthalt im Freien und auch generell, wenn man draußen unterwegs ist, das kann lebensgefährlich werden. Diese Glätte ist sehr tückisch. Wir haben überall Frost momentan und sobald Regen auf diese gefrorenen Böden trifft, haben wir es sofort mit einer spiegelglatten Eisfläche zu tun. Sowohl auf Gehwegen als auch auf den Straßen und das wird natürlich auch vor der Schiene in keiner Weise Halt machen. Also auch generell im gesamten Verkehr, auch was die Schiene angeht, kann es morgen zu Problemen kommen. Deswegen ist es so gefährlich, wenn man morgen draußen unterwegs ist.
Also dein Tipp, lieber zu Hause bleiben, wenn es geht?
Ja, definitiv. Lieber zu Hause bleiben, das Auto stehen lassen, das Fahrrad stehen lassen. Das sind wirklich die besten Möglichkeiten, wie man dem Ganzen morgen entrinnen kann. Und wenn man doch raus muss, mir ist natürlich vollkommen bewusst, dass es sehr viele Berufstätige hier draußen gibt bei uns im Norden, die wirklich raus müssen, die gar keine andere Wahl haben. Denen kann ich nur empfehlen, vorsichtig unterwegs sein, umsichtig, langsam fahren, größeren Abstand auf den Straßen zu anderen Verkehrsteilnehmenden einhalten und dann kommt man hoffentlich gut und gesund durch diesen morgigen Tag.
Okay, und auf was müssen wir uns am Abend einstellen?
Der morgige Abend, der bringt dann insgesamt Wetterberuhigung, zumindest in den meisten Regionen im Norden. Das heißt, wer morgen Abend dann im Feierabend unterwegs ist und nach Hause möchte, der wird dann am ehesten noch von Ostholstein über Lauenburg Richtung Wendland auf der einen Seite und dann aber auch zunehmend Richtung Mecklenburg und Richtung Vorpommern mit Schnee und gefrierendem Regen rechnen müssen. Also dort weiterhin Glättegefahr, weil nämlich eben dort die Luft immer noch frostig bleibt. Hier hat es die warme Luft vom Atlantik unheimlich schwer, sich gegen diese kalte Luft durchzusetzen. Heißt also morgen Abend im Osten Schleswig-Holsteins, vielleicht auch noch im Osten Hamburgs, aber auch insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern verbreitet spiegelglatte Straßen durch Schnee, durch gefrierenden Regen. Das wird sich dann im Laufe der Nacht zum Dienstag mehr und mehr in Richtung Vorpommern zurückziehen und wahrscheinlich am Dienstag tagsüber dann nur noch von Rügen bis nach Vorpommern, dass es dort noch zu gefrierendem Sprühregen kommen kann. Und im großen Rest, da ist dann wirklich Wetterberuhigung angesagt.
Also ein Ende ist in Sicht. Vielleicht noch eine generelle Frage. Es scheint ja seit Tagen kein anderes Thema als das Winterwetter zu geben. Aber ist diese Wetterlage wirklich überhaupt so außergewöhnlich im Januar?
Nein, tatsächlich, genau das ist der Punkt. Wir sind nämlich gerade in der kältesten Jahreszeit. Januar und auch Teile des Februars zählen mit zu den kältesten Monaten, die wir erleben können. Und da ist Schnee, da ist strenger Frost, da sind Glätte, ganz normale Wintererscheinungen, mit denen wir halt immer mal wieder rechnen müssen. Nur, wir sind es nicht mehr so wirklich gewohnt, weil nämlich die vergangenen Jahre so unglaublich mild verlaufen sind. Es gab nicht so unbedingt diese schneereichen Winter. Es gab auch nicht so häufig diese, ja, also teilweise wirklich diesen sehr strengen Frost, woraufhin dann ein Tief kommt mit Glatteisregen oder auch mit wirklich verbreitet großen Schneemengen, wie wir das jetzt durch das Sturmtief Elli in den vergangenen Tagen erleben mussten. Das hat es bei uns lange nicht gegeben. Das wird auch im Rahmen der Erderwärmung tatsächlich seltener. Aber im Großen und Ganzen ist das immer noch normales Winterwetter und das sind die typischen Gefahren, mit denen wir rechnen müssen. Eben Schnee und auch Glätte.
Einschätzungen von unserem Experten aus der ARD-Wetterredaktion Stefan Laps für uns in Frankfurt am Main. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Und Sie hören die Themen des Tages hier auf NDR Info und wir blicken nun in den Iran. Internetsperre und Telefonblockade zum Trotz halten die Proteste dort weiter an. Unzählige Menschen sind erneut auf die Straßen gegangen. Sie erheben ihre Stimme gegen das Regime. Nach Angaben von Aktivisten und auch von Menschenrechtsorganisationen sind mittlerweile hunderte Menschen gestorben. Wir wollen diese Proteste einordnen und zwar mit dem Politikwissenschaftler und Iran-Experten Ali Fatollah-Nejad. Ihn habe ich vorhin am Nachmittag gefragt, ob diese Proteste seiner Einschätzung nach das Potenzial haben, das Regime tatsächlich zu Fall zu bringen.
Ja, das Potenzial hätten sie. Das hängt allerdings natürlich an weiteren Faktoren ab. Aber das, was man sagen kann, ist, dass es der existenziellste Moment für die Islamische Republik seit ihrer Entstehung von nunmehr fast 47 Jahren ist.
Anfangs waren es ja, so heißt es, unzufriedene Markthändler, die sich um ihr Auskommen sorgten. Mittlerweile sind diese Proteste aber viel größer. Also wer geht da aktuell auf die Straße und vor allem warum?
Das ist in der Tat eine gesamtgesellschaftliche Bewegung, ein wahrhaftiger nationaler Aufstand gegen die Machthaber der Islamischen Republik mit dem Ruf der Abschaffung der Diktatur. Der Auslöser war durchaus die ökonomische Talfahrt, in der sich das Land schon seit geraumer Zeit befindet. Die Situation hat sich nunmehr natürlich in den letzten Monaten auch verschärft. Losgegangen ist es bei den, wie Sie schon gesagt haben, bei den Basaris, die bis dato noch als Regime loyal angesehen wurden oder zumindest nicht als Regimeopponenten. Dies hat sich nun geändert. Man darf nicht vergessen, dass just diese Basaris in einer Allianz mit den Islamisten auch die sogenannte Islamische Revolution 1979 und dann auch die Islamische Republik die Errichtung dessen ermöglicht haben. Seitdem haben sich die Proteste stark erweitert. Wir haben seit ungefähr 3 Tagen eine neue Dynamik. Wir haben mittlerweile eine kritische Masse erreicht, was die Zahl der Menschen anbelangt, die in sämtlichen Provinzen des Landes, in sämtlichen großen Städten des Landes auf die Straßen gehen. Das sind mindestens Hunderttausende, wenn nicht mehr. Und der Grund ist jener, der auch bei den vorherigen landesweiten Protesten, also 2017, 18, zur Jahreswende 2019 und zuletzt 2022 der Fall war. Das ist die Priorität und Politik des Regimes in Iran, das eine nationale Tragödie verursacht hat, eine Verarmung des Großteils der iranischen Bevölkerung. Und auf der anderen Seite gibt es ein politisch autoritäres System und die Menschen wenden sich gegen diese brutale und auch korrupte Elite.
Wir wissen aber ja auch aus der Vergangenheit, mit welcher Härte das Regime gegen Proteste wie diese nun vorgeht. Derzeit, während wir sprechen, ist die Rede von mehr als 200 Toten. Was hören Sie dazu aus dem Iran?
Ich glaube, diese Zahl ist äußerst konservativ. Ich gehe davon aus, dass wir diese Zahl verzehnfachen müssen. Wir haben seit 3 Nächten, wie vorhin gesagt, auf der einen Seite hunderttausende Menschen, die abends auf die Straßen gehen. Wir haben allerdings gleichzeitig auch die Abschaltung des Internets und auch des Handy- und auch Festnetzes, sodass nur über Satelliten, Internet, Starlink uns diese Videos und erreichen. Und das, was passiert vor dem Hintergrund dieser Abschaltung, ist ein äußerst brutales Vorgehen. Es gibt Indizien, dass es sich um Massaker handelt. Und ich gehe davon aus, dass diese Zahl mittlerweile 4-stellig ist.
Sie sprechen gerade von einem brutalen Vorgehen. Kann denn die internationale Gemeinschaft Ihrer Einschätzung nach etwas tun, um etwa mäßigend auf das Regime einzuwirken? Beziehungsweise haben Sie überhaupt den Eindruck, dass die internationale Gemeinschaft das überhaupt tun möchte?
Eine sehr gute Frage. Wir müssen nüchtern beobachten, dass Europa beobachtet, sich die Geschichte anschaut. Es gab von den Regierungschefs der 3 wichtigsten europäischen Länder, Deutschland, Frankreich und Großbritannien, durchaus vor 1-2 Tagen Äußerungen oder Aufforderungen auf die iranische Seite nicht brutal vorzugehen. Aber all das reicht natürlich nicht. Europa hat sich wohl entschieden, zuzuschauen. Das ist das eine. Das zweite sind die USA natürlich. Da haben wir eine andere Dynamik. Wir haben Statements von Trump Drohungen, dass die Amerikaner eingreifen, wenn das Regime denn tödlich gegen die friedlichen Demonstranten vorgeht. All das ist passiert. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die USA eingreifen, inwieweit sie eingreifen können und überhaupt, ob sie eine Strategie haben in ihrer Iran-Politik, die durchdacht wäre.
Ich würde gerne einmal bei den USA bleiben. US-Präsident Trump, der hat ja der Protestbewegung Hilfe angeboten. Die New York Times, die meldet aktuell unter Berufung auf US-Beamte, Trump sei über neue Optionen für Angriffe auf den Iran informiert worden. Und der Iran, der drohte wiederum mit Gegenangriffen. Also müssen wir uns auf eine militärische Konfrontation einstellen?
Ich glaube, beides sind keine neuen Nachrichten. Das eine ist, dass Trump gebrieft wird, natürlich über die militärischen Optionen seitens der CENTCOM, also der amerikanischen Streitkräfte im Nahen Mittleren Osten. Das ist ganz normales Usus. Das bedeutet nicht, dass man das auch durchzieht, dass die iranische Seite solche Drohungen macht. Das haben wir seit vielen Jahren schon gehört, dass man also amerikanische Militärbasen in Angriff nimmt oder auch Israel angreift. Also all das ist nicht neu. Ich glaube aber, dass wir nebst der militärischen Dimension durchaus Möglichkeiten haben, den Druck zu erhöhen auf das iranische Regime, auf die Machthaber, den ökonomischen Druck zu erhöhen. Es gibt nach wie vor Möglichkeiten, die Finanzen der iranischen Oligarchie auch in Europa zu unterbinden. Es gibt nach wie vor eine auch Bankenpräsenz. Das kann man machen. Und das andere ist die Bereitstellung von Starlink, die vermehrte. Das könnten durchaus auch die USA bewerkstelligen.
Schauen wir nochmal auf die andere Seite, die iranische Seite. Nach dem Sturz Assads in Syrien und auch der Schwächung der Hisbollah oder auch der Hamas, welche Verbündeten sind denn dem Iran überhaupt noch geblieben?
Iran oder beziehungsweise die Islamische Republik Iran befindet sich historisch gesehen und international an ihrem schwächsten Punkt im Zuge des Kollapses der sogenannten Achse des Widerstands, also dieses Netzwerks an Milizen im Nahen Mittleren Osten im Zuge des Gaza-Krieges 2024, eigenhändig quasi durch Israel. Also die Hezbollah ist nicht mehr, ist ein Schatten ihrer selbst. Das Assad-Regime, wie Sie schon gesagt haben, ist weggefallen. Trotzdem gibt es Berichte, dass ungefähr 850 Milizen, pro-iranische Hezbollah-Milizen aus dem Libanon, aber auch aus dem Irak nunmehr zur Zerschlagung der Proteste hereingeholt worden sind. Wir hatten ähnliche Berichte auch in der Vergangenheit. Das würde ich als durchaus plausibel ansehen. Was den Wegfall Maduros anbelangt in Venezuela, ist es durchaus auch ein Rückschlag für die Islamische Republik Iran. Wir dürfen nicht vergessen, dass Venezuela und das dortige Regime nicht nur in Bezug auf die Finanzierung der Hezbollah eine große Rolle gespielt haben, sondern auch enge Verbindungen zu den Islamischen Revolutionsgarden hatten und auch als möglicher Zufluchtsort angesehen worden sind für die iranische Elite. Also es gibt eine sehr starke Schwächung international der Islamischen Republik Iran.
Sagt der Politikwissenschaftler und Iran-Experte Ali Fatullah Nejad. Und entschuldigen Sie bitte die Qualität der Telefonverbindung. Und mittlerweile erreichen uns Meldungen, wonach die Zahl der Todesopfer weiter steigt bzw. gestiegen ist. Teilweise ist von 500 Todesopfern die Rede. Verifizieren lässt sich das allerdings zur Stunde nicht aufgrund der Internetsperre, die nach wie vor gilt. In Los Angeles werden am Abend die Golden Globes vergeben. Es ist der erste der drei großen Preisverleihungen in Hollywood, gefolgt von den Grammys Anfang Februar und den Oscars Mitte März. Auszeichnungen gibt es dieses Mal in 28 Kategorien. Unser Korrespondent in Los Angeles, Reinhard Spiegelauer, mit einem Überblick über die Favoriten.
Die drei Filme mit den meisten Nominierungen könnten nicht unterschiedlicher sein. Die Actionkomödie One Battle After Another ist in 9 Kategorien am Start.
Du musst wissen, Willa.
Mama und ich waren krass unterwegs und haben üblen Scheiß gemacht.
Leonardo DiCaprio spielt einen Ex-Revoluzzer, der von seiner radikalen Vergangenheit eingeholt wird und seine Tochter beschützen will. 8-mal nominiert ist das Familiendrama Sentimental Value mit Renate Reinswehr in der Hauptrolle.
Ihr zwei seid das Beste, was mir je passiert ist.
Das Beste, sagst du?
Mhm.
Wieso warst du nie da?
Es geht um eine junge Schauspielerin und deren Schwester, den Vater, einen erfolgreichen Filmemacher und den Versuch, die gestörte Beziehung zu kitten. Der Film ist eine norwegisch, dänisch, schwedisch, französisch, deutsche Koproduktion. Immerhin 7 Preise könnte theoretisch auch der opulente Vampir-Horrorfilm Blood and Sinners einfahren.
Es kursieren Legenden über Menschen mit der Gabe, Musik zu machen, die so wahr ist, dass sie Geister aus der Vergangenheit beschwören kann.
Es geht um Rassismus, Sex und Horror, begleitet von Blueskultur und ihrem Einfluss bis heute. Zur Show im Beverly Hilton in Los Angeles wird jede Menge Prominenz erwartet. Es gibt aber auch schon eine Absage. Cynthia Erivo, nominiert als beste Hauptdarstellerin Musical oder Comedy für ihre Rolle im 2. Teil von Wicked, ist zu beschäftigt mit einer aufwendigen Bühnenproduktion und bleibt in London. Stammgast bei den großen Preisverleihungen ist Hans Zimmer. In Frankfurt am Main geboren, komponiert er seit Jahrzehnten extrem erfolgreich Filmmusik. Diesmal ist er mit dem Score zum Rennfahrer-Action-Drama F1 am Start. Für die Unterhaltung zwischen den Preisverleihungen ist, wie schon im vergangenen Jahr, Comedian Nikki Glaser zuständig, die bekannt dafür ist, auch mal richtig hinzulangen. Sie hat auch diesmal in ihrem Bühnenprogramm in den Tagen vor der Show schon mal ein paar Gags vorgetestet. Eines ist klar, so Glaser in der Frühsendung des Fernsehsenders CBS, der die Show live übertragen wird, keine heftigen Witze auf Kosten von Julia Roberts, nominiert für ihre Rolle im Thriller After the Hunt. Sie sei einfach zu sehr Everybody's Darling.
I'm trying out my monologue around LA at the clubs here. Any joke about Julia Roberts, they are not there for. It is very delicate.
Neu ist bei dieser Ausgabe der Golden Globes die Kategorie Bester Podcast. Darum hatte es im Vorfeld eine Menge Diskussionen gegeben. Kritiker werfen der Penske Media Corporation vor, damit vor allem kommerzielle Interessen zu verfolgen. Der Mediengigant hat seit 2023 die Rechte an den Golden Globes. Er hat die Auswahl der nominierten Podcasts maßgeblich bestimmt und bietet in seinen Branchenblättern, darunter Variety, The Hollywood Reporter und Deadline, Werbefläche für die Produzenten an. Neben vielen anderen hat sich auch die erfolgreiche Stand-up-Comedian Taylor Tomlinson über die neue Kategorie lustig gemacht.
If you thought acceptance speeches were long before, oh, listen to one from a podcaster.
Wenn du bisher schon das Gefühl hattest, manche Dankesreden sind aber ziemlich lang, dann warte erstmal den Podcast-Gewinner ab.
Heute Abend werden die Golden Globes verliehen. Reinhard Spiegelhauer war das mit einer Vorschau. Und im Sport hat Nele Hüpper für Sie heute Eishockey, die Fußball-Bundesliga und den letzten Test vor dem Start der Handball-Europameisterschaft.
Und wir starten in der DEL, also beim Eishockey. Denn die Grizzlies aus Wolfsburg haben mit einem 5:2 gegen Frankfurt das 2. Spiel in Folge gewonnen. Zuvor hatten die Niedersachsen 5-mal hintereinander verloren. Tide Tedinger.
Mit aufgeräumter Miene stellt sich Mike Stewart den Fragen der Reporter. Kein Wunder, dieses 5-Punkte-Wochenende mit Siegen über Frankfurt und vorgestern gegen Augsburg hat gut getan.
Das war genau, was wir gebraucht haben. Und das wäre eine Erleichterung, weil das habe ich den Jungs auch gesagt. Ich meine, wir haben in den letzten 10 Partien 8-mal gepunktet.
Aber um den Jahreswechsel gingen 5 dieser Partien in Folge verloren. 3 davon unglücklich im Penalty-Schießen. Jetzt ist das Team wieder auf Kurs.
Wir sind dran. Wir sind gut unterwegs und die Jungs haben einen Tag frei morgen schon verdient.
Denn es war ein hartes Stück Arbeit. Wolfsburg führte mit 1:0 und 2:1. Der Puck lief aber nur selten. Die Entscheidung fiel dann mit 5:5. Ironischerweise nach 45 Minuten mit vielen offensiven Schwächen innerhalb von 18 Sekunden durch Pfohl und Lynch, die auf 4:1 stellten. Danach gab Wolfsburg das Spiel nicht mehr aus der Hand und festigt seinen Playoff-Platz.
Anders als bei uns im Norden konnten die Spiele in der Fußball-Bundesliga im Rest der Republik stattfinden. Und die Wolfsburger spielen aktuell an diesem 16. Spieltag in München. Das Team von Daniel Bauer geriet auch im Spiel heute früh durch ein Eigentor in Rückstand, konnte zwischenzeitlich gegen den Rekordmeister aber auch wieder ausgleichen. Live aus München berichtet jetzt für Sie von diesem Spiel Edgar Endres.
Jetzt brechen alle Dämme in München. Harry Kane geht da steil. Leicht abseits verdächtigt und macht das sowas von uneigennützig. Alleine vor Grabara legt er den Ball quer auf Rafael Guerrero und er hat quasi freie Schussbahn aus 6-7 Metern rein in die Maschen zum 5:1 und Daniel Bauer, der gestikuliert und ärgert sich. Und ich glaube nicht, dass es da nochmal einen VAR gibt von außen. 5:1 für die Bayern. Die zweite Halbzeit, ein einziger Schaulauf und Daniel Bauer kriegt sie überhaupt nicht mehr ein da unten. Wieder mokiert es sich, dass dieser Freistoß noch nicht freigegeben war für die Bayern aus dem Mittelfeld. Aber es ging so blitzschnell, dass die Abwehr der Wolfsburger komplett überlaufen war. Und schon wieder, nächster Angriff mit Luis Diaz. Wieder Harry Kane an der linken Seite des Strafraums. Was ist denn jetzt mit Wolfsburg los? Kane, Tor! Und was für eins! Der schaufelt den Ball aus halblinker Position an die Unterkante und von dort rauscht er rein zum 6:1 für die Bayern. Und Vincent Kompany, der verzieht keine Miene da an der Seite. Also jetzt lässt es Schau laufen und jetzt droht dem VfL Wolfsburg die höchste Bundesliga-Pleite der Vereinsgeschichte und zudem natürlich auch die höchste Saisonniederlage. Bayern führt mit 6:1.
München bleibt also kein gutes Pflaster für die Wolfsburger. In der zweiten Partie des heutigen Tages setzen sich die Gladbacher eindrucksvoll mit 4:0 gegen Augsburg durch. Einen letzten guten Eindruck wollen auch die Handballer noch mal machen, bevor die Europameisterschaft in der kommenden Woche beginnt. In Hannover läuft gerade das zweite und letzte Testspiel gegen Kroatien. Unser Reporter ist Daniel Neuhaus. Wie präsentiert sich das Team von Alfred Gislason denn bisher?
Wirklich richtig gut. 16:12 steht's. Die zweite Halbzeit hat gerade begonnen und jetzt prompt hält Andy Wolf einen 7-Meter und ist dann tödlich beleidigt, weil der Nachwurf, der Abpraller landet beim Gegner und eben nicht bei einem Abwehrspieler. Das hätte sich Andy Wolf gewünscht, dass da aufgepasst wird und dann landet der Ball doch im Tor 16:13. Aber das ist nur die maximale B-Note. Ansonsten die deutsche Mannschaft vorne stark, hinten überzeugen gegen den Vize-Weltmeister mit einem richtig guten Spiel. Das ist Rückenwind, den das Team mitnehmen wird nach Dänemark, wenn es denn so bleibt.
Soweit Daniel Neuhaus vom letzten Testspiel der deutschen Handballer in Hannover. Die Europameisterschaft in Skandinavien beginnt dann für die DHB-Männer am kommenden Donnerstag mit dem ersten Gruppenspiel gegen Österreich.
Und das war der Sport von Nele Hüpper in den Themen des Tages hier auf NDR Info. Es ist gleich 19 Uhr und es folgen die Nachrichten. Alle Infos zur Wetterlage finden Sie online unter ndr.de.